spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hi, ich bin Laura.
Und hey, ich bin Nadja.
Und wir sind Mutter und Tochter. Ich in London und Mama in Köln.
Und in diesem Podcast erzählen wir wahre Geschichten von außergewöhnlichen Frauen. Wir erzählen diese Geschichten nicht nur, weil sie spannend sind,
sondern weil wir glauben, dass diese Erinnerungen wichtig sind,
damit außergewöhnliche Frauen nicht verloren gehen.
Und das Beste, am Anfang jeder Folge kenne ich die Geschichten selbst auch noch nicht.
Richtig, du hörst sie zum ersten Mal, genau wie ihr zu Hause.
Und unsere Geschichten sind mal True Crime,
mal Love Story,
mal History Drama.
Aber eines ist gewiss.
It's all true.
Hi Laura, hello to London.
Hallo.
Wie ist die Lage?
Ja, sehr gut. Ich hoffe, auch heute gewinne ich wieder den Wettercheck, denn es ist strahlend blauer Himmel. Wunderschön. 18 Grad.
Also hier auch Frühling mit aller Nacht und du wirst, die Sonne scheint und 18 Grad, Laura.
Warum
ich dich toppen werde? Bei mir im Garten steht der Magnolienbaum in Rosa und Weiß in voller Blüte.
Oh, good for you.
Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit.
Ehrlich? Das wusste ich gar nicht.
Bei dir nicht?
Nee, ich kann mich nie entscheiden. Ist immer so schön.
Oh, das ist immer wie so ein Neuanfang. Alles grüht und blüht und die Knospen springen
toll
auf.
Mhm. Ja. Aber ich mag auch den Winter, da kann man, wenn es regnet und kalt ist, schön drinnen bleiben und zocken. Und ich mag den Sommer, weil dann ist es schön warm. Und ich mag den Herbst, weil dann sind die Blätter so schön.
Ja, so die Hitze im Sommer finde ich auch so schön.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, den Herbst mag ich am wenigsten lieb. Aber obwohl der Duft im Herbst ist immer so schön.
Das ist nur, weil du nicht hier bei mir in London bist, Mama.
Ich wäre ja gern.
Der Herbst in London ist wirklich toll. So, dann bin ich mal gespannt. Also jetzt, wo wir etabliert haben, dass ich diesen Wettercheck definitiv wieder gewonnen habe.
Nein, ich sag nur Magnolienbaum.
Ja, okay. Aber da bin ich mal gespannt, wie die heutige Folge aussieht.
Jetzt kommen wir zur heutigen Frage an dich. Sag mal, wenn du den Begriff Kaiserin hörst, was kommt dir in den Sinn?
Nicht so viel. Kaiserin Sissi.
Romy Schneider.
Ja, genau.
Aber wenn man den Begriff Kaiser hört, dann fällt einem mehr.
Da auf, wesentlich nicht, mehr. Mm. Mm. Der Kaiser Wilhelm, natürlich als der letzte deutsche Kaiser, Charlemagne als einer der berühmtesten europäischen Kaiser. Cäsar, was ja im Prinzip dann auch ein Kaiser war, Kaiser von China.
Ja. Fällt einem wirklich mehr ein. Ne? Und weißt du, ob heute noch ein Kaiser lebt? Also wir kennen ja viele Könige, die gibt es noch. Nicht mehr unbedingt regierend.
Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht so 100% sicher, aber es gibt einen definitiv noch, der nicht mehr regiert. Und das ist der Kaiser von Japan.
Genau, genau. Der heißt Naruhito, glaube ich.
Ja, und der hat auch eine Frau. Das müsste dann eine Kaiserin sein.
Genau, Masako. Oder Masako. Es gibt ja auch so ein paar Kaiserinnen, die hießen anders. Zum Beispiel Katharina die Große war ja Zarin. Das ist ja praktisch ein anderer Begriff für Kaiser. Ne? Ja, und über so eine sprechen wir heute, Laura. Über eine Kaiserin. Ja. Und dann starten wir jetzt auch gleich mal mit meinem Intro. Ein mehrtägiges Fest geht zu Ende. In Baie, einem kleinen italienischen Küstenort am malerischen Golf von Neapel, leuchten hell Hunderte von Lichtern in der lauen Frühlingsnacht. Fröhliche Musik klingt noch zwischen den Säulen der großen Villa. Stimmen verwehen über dem glitzernden Wasser. Julia läuft trotz der milden Luft ein Schauer über den Rücken. Nach Jahren der Kälte, nach Jahren der Kränkungen und der offenen Feindschaft soll sich ab heute alles wieder zum Besseren wenden. Lucius hat sie eingeladen. Er wirkt aufmerksam, beinahe sanft, nicht wie ein Herrscher, nur wie ihr liebender Sohn. Julia hat sich heute besonders sorgfältig vorbereitet. Schwere, kostbare Stoffe umhüllen ihre weiblichen Kurven vorteilhaft und ihr langes, dichtes Haar ist kunstvoll um ihr immer noch schönes Gesicht gesteckt. Viele Gäste sind heute gekommen und man beobachtet, plaudert, lächelt, was gekünstelt oft. Es wird gemeinsam opulent an einer riesigen, überladen wirkenden Tafel gespeist, im Tempio del Mercurio, einem Speiseraum mit Wasserambiente unter einer hohen Kuppel. Die Gäste ruhen entspannt auf Liegen und das flackernde Licht der Fackeln spiegelt sich im umlaufenden Wasserbecken. Eine besondere architektonische Finesse von Lucius. Für einen Moment scheint es heute, als wäre nie etwas vorgefallen, als könnte die Nähe von früher zurückkehren. Aber es wird spät und Julia wirkt inzwischen müde. Lucius begleitet seine Mutter jetzt zum Hafen. Hier wartet schon sein Schiff, um sie nach Hause zu bringen. Ihr eigenes Schiff hatte kurz zuvor einen Unfall. Julia steigt langsam an Bord und atmet tief ein. Die See liegt ruhig da und alles scheint sicher. Aber trotzdem erfasst eine nicht begreifbare innere Unruhe sie, wie eine Vorahnung. Und tatsächlich, kaum hat das Schiff die Küste hinter sich gelassen, löst sich mit einem lauten Krachen das Dach. Schwere Balken stürzen auf Julia und ihre Begleiterinnen und Begleiter herab. Das Schiff gerät ins Wanken und bricht auseinander. Julia wird unsanft von Gebälk gestreift und über Kopf in das dunkle Wasser geschleudert. Alles schmerzt. Als sie keuchend wieder auftaucht, erkennt sie wie Schemen die Begleitboote. Ruder heben sich nahe bei. Um Hilfe schreiend greift Julia nach einem dieser Ruder. Doch zu ihrem Entsetzen schlagen die Ruderer nach ihr und den anderen Überlebenden und drücken sie damit immer wieder zurück unter Wasser. Was passiert hier? Julia reagiert unwillkürlich und taucht unter. Sie hält die Luft an und lässt sich treiben, als wäre sie tot. Erst als die Stimmen der Ruderer sich endlich wie in Zeitlupe entfernen, streift sie Teile ihrer schweren Kleidung ab und schwimmt Richtung nahe Küste. Sie ist verletzt, durchnässt, geschockt, aber sie lebt. Schließlich entdeckt ein einfacher Fischer Julia und hilft ihr. Endlich an Land bedankt sie sich mit erstaunlich ruhiger Stimme bei ihm. Doch in ihrem Kopf ist es alles andere als ruhig. Sie steht völlig unter Schock. Ihre Gedanken überschlagen sich und sie realisiert, jemand wollte sie töten. Bewahrheiten sich ihre allerschlimmsten Befürchtungen? Wird ein Albtraum Wirklichkeit?
Es klingt nach einem Buch, ne?
Ja, das ist selbst geschrieben.
Ja, hast du schön geschrieben. Sehr, sehr spannend. Ein Attentat auf die Mutter des Herrschers.
Ja.
Und wir befinden uns im alten Rom.
Ja, Laura, hey, 100 Punkte. Wir befinden uns im Jahr 59 nach Christus und Lucius ist der Kaiser von Rom. Geboren wurde Lucius als Lucius Domitius Ahenobarbus, aber die Welt kennt ihn als Nero. Und die Frau, die hier im Intro schwimmt, Neros Mutter, die heißt Julia Agrippina. Und heute erzählen wir ihre Geschichte.
Ist das die Agrippina, die von Ara Agrippinensius von Köln?
Ja.
Oh, richtig. Cool.
Die hatten wir in der Trude-Herr-Folge. Und da ist mir auch die Idee gekommen damals, dass wir über die mal eine Folge machen. Weil wir waren jetzt ja bis auf Hildegard von Bingen sehr viel in der Jetztzeit oder in der nahen Vergangenheit. Ich dachte, es wäre mal Zeit, ein bisschen, in Anführungsstrichen, in der Zeit zurückzugehen. 2000 Jahre circa. Weißt du denn irgendwas noch so aus dem Kopf über Agrippina oder Nero?
Ja, der Untergang Roms oder das Brennen der Stadt, ne? Ist von Kaiser Nero. Und das, ich weiß noch einige Sachen, aber ich will nicht zu viel verraten, weil das würde wahrscheinlich der Folge vorgreifen.
Ah, okay.
Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich das Römische Imperium sehr gerne mag und da viel geschichtlich mit beschäftigt habe.
Ja, wir hatten ja beide ab Klasse 5 schon Latein. Wir waren ja in Lateinklassen, genau wie dein Bruder Konstantin, mein Vater auch schon, alle auf dem Hölderlin-Gymnasium hier in Köln.
Da kommt bestimmt die Faszination her.
Also Laura, jetzt kommen auch gleich zu Beginn mal zwei Fotos, auf denen ist Nero schon als Kaiser zu sehen und Agrippina. Seine Mutter steht daneben. Und ich habe nicht nur dieses Foto, sondern ich habe es tatsächlich auch mal ausnahmsweise KI generiert.
Cool, sieht das aus. Müssen wir wieder verlinken. Interessant finde ich man sieht, bei der Statue haben die eine interessante Haltung zueinander, ne? Also Nero scheint ein bisschen kleiner als seine Mutter zu sein. und hat auch ganz, also hat andere Haare und sie legt so beschützerisch ihre Hand auf seine Schulter und er steht so ein bisschen abgeneigt von ihr. Also es scheint eine ganz komische Dynamik zu sein, nur jetzt von dieser Statue. Und dann, das hast du dann jetzt nochmal, diese Statue hast du als Basis für die KI genommen, ne? Interessant, ja. Und da sieht man, ja, die Agrippina hat dunkles Haar, die sieht sehr italienisch aus, so wie die KI dann entschlossen hat, sich das zu stellen. Und der Nero sieht sehr hell aus, ne? Vielleicht war sein Vater aus Norditalien, also hellere Haare, helle Augen. Aber schön gemacht, das Bild sieht toll aus mit dieser sehr prunkvollen Kleidung und den Stoffen und wie die Haare sind. Schon toll aus.
Da kann man sich das richtig vorstellen, wie das auf dem Fest so war, ne? Also die Statue ist tatsächlich so 2 Jahre vor diesem Fest, was ich eben versucht habe, romanhaft zu beschreiben, erstellt worden. Also das, so könnten die in Wirklichkeit ausgesehen haben. Wir haben in der Trude-Herr-Folge schon gesagt, Köln hieß früher Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Das heißt übersetzt die Kolonie des Claudius, der Altar der Agrippinenser. Und mit Agrippinenser sind die Bewohner dieser Ortschaft gemeint, die nach ihrer Gründerin, nämlich Agrippina, benannt sind. Und deswegen erinnert man sich hier in Köln ja auch tatsächlich bis heute an Agrippinas Namen. Die Tatsache hat mich natürlich neugierig auf unsere Stadtgründerin gemacht. Und je mehr ich über Agrippina recherchiert habe, desto deutlicher wird mir, sie war eine äußerst, ich nenne es mal, schillernde Persönlichkeit. Sie war Tochter eines Kaisers, Schwester eines Kaisers, Ehefrau eines Kaisers, Mutter eines Kaisers und selbst Kaiserin. Ihr ganzes Leben bewegt sie sich also im engsten Kreis der römischen Macht vor 2000 Jahren. Was wir über Agrippina wissen, stammt dementsprechend vor allem aus antiken Quellen. Die Autoren von damals heißen Tacitus, Sueton und Cassius Dio. Diese drei sind römische Geschichtsschreiber, allerdings erst Jahrzehnte nach dem Tod von Agrippina. Tacitus, dessen Schriften unsere Hauptquellen über sie sind, erwähnt übrigens, dass er auf Agrippinas eigene Aufzeichnungen zurückgreifen konnte. Agrippina hat also offenbar selbst Memoiren verfasst. Doch diese Texte sind uns leider verloren gegangen im Laufe der Jahrhunderte.
Sind ja auch nur von einer Frau gewesen, ist ja nicht so wichtig.
Ja, du sagst schon richtig, sie war Kaiserin, so wie auch heute in Japan die Kaiserin, nur als Ehefrau eines Kaisers oder Mutter eines Kaisers. Ne? Das war damals nicht möglich, dass Frauen selbst Kaiserin werden oder an die Macht kommen in irgendeiner Form. Es war eine Männerdomäne. Wer sich übrigens Agrippina literarisch annähern möchte, dem kann ich den historischen Roman Agrippina, Kaisermacherin, Kaisermörderin von Ute Schall empfehlen.
Toller Titel.
Passt auch sehr gut zur heutigen Folge. Ja, wir springen jetzt über 2000 Jahre in der Geschichte zurück, in das erste Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, in die sogenannte Antike. Und um unsere Protagonistin Agrippina wirklich verstehen zu können, müssen wir zuerst einen kurzen Blick auf ihre Familie und die Welt werfen, in die sie hineingeboren wurde. Und dabei führt uns die allererste Spur zu einem Mann, der das Römische Reich grundlegend verändern wird, nämlich zu Octavian. Und er ist der Urgroßvater Agrippinas. Zu Octavians Zeit ist Rom eine riesige Metropole, wahrscheinlich die größte Stadt der damaligen Welt. Händler rufen auf den Märkten, Senatoren diskutieren auf dem zentralen Platz in Rom, dem Forum Romanum, über Politik. Und Soldaten marschieren durch die Straßen. Doch so schön diese Welt scheint, politisch ist sie alles andere als stabil. Die Römische Republik hat gerade Jahrzehnte von Bürgerkriegen erlebt. Julius Caesar wurde ermordet vor einigen Jahren und jetzt kämpfen mehrere Männer um die Macht im römischen Staat. Und einer von denen ist besagter Octavian und er ist der Adoptivsohn von Julius Caesar.
Und der
im Jahr 43 vor Christus wird der 19-jährige Octavian tatsächlich zum Konsul von Rom gewählt, formal durch die römische Volksversammlung. Nach den Regeln der Republik wäre das aber eigentlich unmöglich gewesen. Normalerweise dürfen Männer dieses höchste aller Ämter erst mit über 40 Jahren erreichen. Die Wahl zeigt also, wie stark die politische Ordnung der Republik bereits erschüttert ist und auch, wie entschlossen Octavian seinen eigenen Machtanspruch verfolgt. Als Konsul gehört er nun zu den beiden höchsten Amtsträgern des römischen Staates. Konsuln leiten die Regierung, führen das Heer und berufen den Senat ein. Und der Senat war bis jetzt das eigentliche Machtzentrum Roms, in dem über Politik, Krieg und Geld entschieden wird. In den Senat gelangt man übrigens nicht durch Wahl, sondern über politische Ämter. Doch in der Praxis bleibt er eine Bühne der mächtigsten Familien Roms. Und eigentlich ist das Amt des Konsuls auch auf ein Jahr zeitlich begrenzt. Das soll die Macht im Staat kontrollieren.
Waren es nicht 4 Jahre?
Es war ursprünglich 1 Jahr.
Und das hat doch dann Cäsar zum ersten Mal ausgesetzt, also Julius Cäsar, um das wie so eine Art politischen Notzustand auszurufen, um länger zu regieren.
Ja, genau. Und auch Octavian lässt sich jetzt wie sein Adoptivvater immer wieder wählen und behält so dauerhaft die Kontrolle. Der entscheidende Machtkampf um die Herrschaft über das Römische Reich folgt wenig später. Octavians wichtigster Rivale ist nämlich ein Mann namens Marcus Antonius, ein enger Vertrauter von Julius Cäsar.
Und Geliebter von Kleopatra.
Ja, genau, von der Pharaonin von Ägypten. Erst Julius Cäsar, jetzt Marcus Antonius. Und zwischen diesen beiden Männern, Octavian und Marcus Antonius, entwickelt sich ein bis heute berühmt-berüchtigter Konflikt um die Herrschaft Roms. Beide verfügen jeweils über eigene Heere und Flotten. Und im Jahr 31 vor Christus treffen diese Flotten vor der griechischen Küste bei Atticum aufeinander. Die Schlacht von Atticum. Octavian geht hier als Sieger hervor und Marcus Antonius und Kleopatra verlieren den Krieg. Und, das weißt du vielleicht auch noch, nehmen sich gemeinsam das
Ja, das ist so richtig Romeo und Julia-Style. Wo er sich zuerst, also sie, also die beiden vergiften sich, ne? Erst er und dann sie.
Traurig, ne?
Na, wer weiß, wie das alles wirklich war. Das ist ja nur das, was wir überliefert bekommen.
Ja. Und mit Kleopatras Tod endet jetzt ja auch die jahrtausendealte Herrschaft der Pharaonen. Ägypten wird römische Provinz. Mit dem Sieg über Antonius endet jetzt die lange Phase der Bürgerkriege in Rom, denn Octavian baut eine neue politische Ordnung auf. Der römische Senat verleiht ihm den Ehrennamen Augustus, das bedeutet der Erhabene. Und jetzt wird dieses ein Titel als Kennzeichen der römischen Kaiser, die noch folgen. Wir nennen Octavian jetzt auch, wie er sich selbst weiterhin nennt, Augustus. Offiziell bleibt Rom weiterhin eine Republik. Offiziell bleibt der Senat in der Macht. Doch in Wirklichkeit liegt die entscheidende Macht nun bei einem einzigen Mann, also Augustus. Und der nennt sich jetzt Prinzeps, das heißt erster Bürger. Es beginnt die Herrschaft der römischen Kaiser. Der Name Cäsar, übrigens ursprünglich nur ein Familienname, entwickelt sich dabei selbst zu einem Herrschertitel. Im Lateinischen heißt es ja Cäsar, im Russischen wird daraus Zar und im Deutschen Kaiser.
Zar, Kaiser. Und im Englischen Caesar Salad. Sorry.
Und die neue Herrscherfamilie, die Rom jetzt fast ein Jahrhundert lang prägen wird, ist die Julisch-Claudische Dynastie. Zu ihr gehören später die Kaiser Tiberius, Caligula, Claudius und schließlich Nero. Also du merkst, wir nähern uns der eigentlichen Geschichte unserer Protagonistin Agrippina an. Laura, gibt es denn noch irgendwas bei dieser Vorgeschichte, was dich interessiert oder was wir uns näher anschauen sollten?
Also ich finde das alles spannend und alle haben ja so ihre politischen Intrigen gehabt. Aber ich denke, wir können zur Hauptstory springen, oder? Das ist ja kein Geschichtspodcast.
Und die beginnt jetzt nicht in Rom, sondern wir springen ins Oppidum Ubiorum, eine Siedlung der Ubier, die gerade entsteht. Die Ubier sind übrigens ein germanischer Stamm und gelten als Verbündete der Römer, unter deren Herrschaft sie Schutz suchen vor anderen germanischen Stämmen. Und hier im Oppidum Ubiorum wird jetzt ein kleines Mädchen geboren und ihr Name lautet Julia Agrippina.
Wo ist das geografisch gesehen?
Da, wo die Mutter jetzt sitzt.
Ah, okay.
Denn aus diesem Oppidum Urbiorum wird später dann Köln.
Mm. Hm.
Also, du merkst, wir sind angekommen in der Geschichte von heute. Die kleine Julia Agrippina ist das siebte von insgesamt 9 Kindern und sie ist die Tochter von Germanicus und seiner Frau Agrippina der Älteren. Wir sagen also ab jetzt Agrippina die Ältere, das ist ihre Mutter, und Agrippina die Jüngere, das ist unsere Agrippina. Germanicus ist einer der beliebtesten Männer seiner Zeit. Er gilt als überaus charismatisch und besonders volksnah. Ein großer Kämpfer, ein großer Kriegsherr. Seine Soldaten und das komplette römische Volk verehren und lieben ihn wie einen Gott. Sie würden alles für ihn tun. Und man munkelt, er wird der nächste mögliche künftige Kaiser. Aber jetzt ist noch Kaiser Tiberius an der Macht. Er ist der Adoptivsohn von dem Augustus.
Mhm.
Sein Großneffe eigentlich. Und Agrippina die Ältere, die Mutter unserer Protagonistin, ist die Enkelin von dem legendären Augustus.
Also obwohl sie im jetzigen Köln lebt, ist sie italienischer Abstammung und ihre Familie.
Genau, königlicher Abstammung, ne, wenn man den jetzt als König oder auch sogar als Kaiser sieht. Germanicus und Agrippina, die heiraten etwa im Jahr 5 nach Christus. Er ist etwa 20 Jahre alt und sie 14. Für die römische Überschicht ein ganz typisches Heiratsalter. Und ich habe ja schon gesagt, insgesamt 9 Kinder ungefähr, also von denen man weiß, gehen aus dieser Verbindung hervor. Und einige von ihnen werden später die Geschicke Roms prägen. Und die Ehe zwischen Germanicus und Agrippina der Älteren wird in den Quellen oft als ungewöhnlich eng beschrieben, also als eine richtige Liebesheirat, was ja außergewöhnlich war für damals.
Man könnte es auch als Vater-Tochter-Dynamik bezeichnen.
Naja, 14 und 20. Da werden wir gleich noch andere Altersunterschiede feststellen.
Oh, no.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Geschichtsschreiber später schreiben. Tacitus, unser Hauptgeschichtsschreiber, schreibt etwa 80 bis 100 Jahre nach dieser Zeit. Und er idealisiert Germanicus häufig als Gegenbild zu den von ihm gehassten Kaiser Tiberius. Also von daher ist alles, was wir heute sagen, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Er beschreibt Agrippina die Ältere jedenfalls als eine unglaublich loyale, aber auch sehr resolute Frau. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern ihrem Mann Germanicus aufs Tiefste verbunden. Eine Seelenverwandtschaft, würde man heute wohl sagen.
Ach, Entschuldige.
Und weil sie sich ja so sehr lieben, Laura, begleitet sie ihn natürlich auch auf seinen Reisen und bleibt nicht im schönen feudalen Rom, sondern ist jetzt mit Germanicus im besagten Militärlager am Rhein. Agrippina die Jüngere wird also nicht nur am Rand der Macht geboren, sondern mitten hinein. Und Germanicus, so scheint es, nutzt seine Familie auch bewusst als politisches Bild. Also was sollen die Soldaten sehen? Den erfolgreichen Feldherrn, seine loyale Frau und die vielen hübschen Kinder. Stabilität und Zukunft. Der Historiker Tacitus beschreibt eine Szene aus dem römischen Militärlager am Rhein, kurz nach dem Tod des Kaiser Augustus. Einige Legionen beginnen zu meutern, die Lage wird unübersichtlich. Offiziere werden bedrängt, die Disziplin droht zu zerbrechen. Und in dieser angespannten Situation sieht man nun auf Germanicus und seine Frau Agrippina. Und ich schicke dir mal was zum Vorlesen.
Auch Agrippina, die Gemahlin des Germanicus, zeigte in dieser Zeit außergewöhnlichen Mut. Sie scheute weder die aufgebrachten Soldaten noch die Gefahr der Situation. Sie kümmerte sich um die Verwundeten, verteilte Kleidung und Verbände und hielt die Ordnung aufrecht. Viele der Soldaten schämten sich, dass ausgerechnet eine Frau Mut und Disziplin bewahrte, während sie selbst in Aufruhr stand.
Genau. Also so, das ist der Stil, in dem Tacitus schreibt.
Mhm.
Und diese Szene bleibt den Quellen in Erinnerung, weil sie eben zeigt, wie außergewöhnlich Agrippinas Rolle ist, dass sie nicht im abgeschirmten, sicheren Rom liegt, sondern mittendrin. Auch mit dabei bei diesen Reisen ist der Sohn von Germanicus oder einer seiner Söhne. Und der interessiert sich schon mit 2, 3 Jahren außergewöhnlich für das Soldatenleben und fürs Kämpfen. Dort im Lager der Ubier bekommt der kleine Gaius sogar eine Miniaturuniform, eine kleine Tunika, einen kleinen Gürtel und vor allem die typischen römischen Soldatenstiefel. Diese schweren, genagelten Militärsandalen sind eigentlich Teil der Ausrüstung der Legionäre. Weil der Junge aber damit rumläuft, beginnen die Soldaten ihn scherzhaft Caligula zu nennen. Caligula ist die Verniedlichung von Stiefel, das heißt wörtlich übersetzt kleiner Stiefel oder Stiefelchen. Und der Name sagt ihr wahrscheinlich was.
Ja, der nächste Kaiser.
Oder
übernächste.
Ja, genau. Ja.
Aber ich wusste nicht, woher das kommt, Caligula. Mhm. Also ich wusste nicht, dass das die Namensgebung ist. Ja. Sehr süß.
Also schon in so jungen Jahren als Kleinkind Liebling der Legion. Doch das sorglose Leben der kleinen Agrippina hier im Land der Ubier bleibt nicht lange behütet. Im Jahr 19 nach Christus stirbt nämlich ihr Vater Germanicus mit nur 33 Jahren in Antiochia bei einer Reise im Süden der heutigen Türkei. Die kleine Agrippina ist gerade mal 4 Jahre alt. Etwas rätselhaft ist es, was man im Haus oder Wohnsitz von Germanicus bei seinem Tod damals fand. Verfluchte Bleitäfelchen, Knochenreste und geheimnisvolle Substanzen. Für viele Römer war das ein Zeichen, hier wurde mit Gift und schwarzer Magie gearbeitet. Also, es ist nicht ganz klar, wurde er umgebracht oder starb er eines natürlichen Todes. Sein Tod löst aber im ganzen Reich große Bestürzung und Trauer aus und diese Gerüchte über eine Vergiftung machen die Runde. Moderne Historiker halten auch eine schwere Krankheit für möglich. Doch für Agrippinas Familie zählt vor allem, Germanicus Schutz fällt weg und Agrippina die Ältere verliert in ihren 20ern bereits ihre große Liebe. Sie reist sofort mit ihren Kindern den langen Weg zurück nach Rom. Mit dabei hat sie jetzt die Asche ihres Mannes Germanicus und entlang der Küsten verlangen sich, als Agrippinas Schiff dort vorbeifährt, viele Menschen, um ihm die letzte Ehre zu
erweisen. Oh wow, der war echt beliebt, ne? Wahnsinn.
Laura, ich schicke dir auch mal wieder ein kleines Zitat von Tacitus zu.
Als das Schiff mit der Asche des Germanicus in Italien anlegte, strömten Menschen aus den Städten und Dörfern zusammen. Die Häfen waren voller Trauernder. Viele standen schweigend am Ufer, andere weinten laut. Agrippina selbst trug die Urne ihres Mannes, erschöpft von der Reise und vom Schmerz, doch würdevoll und standhaft. Das Volk sah in ihr die treue Witwe des Germanicus und die Mutter seiner Kinder, und die Trauer um den Feldherrn wurde zur Trauer des ganzen Reiches.
Oh. Ja. Der schreibt eher, als wenn er so einen Roman schreiben würde, als wenn er ein Geschichtsschreiber wäre, ne?
Ja. Das ist leider nicht der erste schreckliche Schicksalsschlag, der unsere Protagonistin heute ereilen wird. Und Agrippina die Ältere zieht jetzt mit ihrer großen Familie in den Haushalt von Kaiser Tiberius. Doch dieser Haushalt ist für Mutter und Kinder kein Ort der Geborgenheit, es ist ein politisches Minenfeld. Tiberius gilt als übervorsichtig, als misstrauisch und die Atmosphäre am Hof ist ständig überaus angespannt. Anklagen wegen Hochverrat sind häufig, Machtkämpfe gehören zum Alltag. Und schon in der Antike kursieren Gerüchte über Tiberius' Mutter Livia. Einige Autoren behaupten sogar, sie habe mögliche Rivalen ihres Sohnes durch Gift aus dem Weg räumen lassen. Beweisen lässt sich das nie, aber es zeigt schon, wie brutal die römische Politik dieser Zeit war. Agrippina erhält jetzt in Tiberius' Haushalt, wie vorher schon ihre Mutter, die standesgemäße Ausbildung einer hochadeligen Römerin. Sie lernt, obwohl sie nur weiblich ist, lesen, schreiben und rechnen, wird in Literatur, Geschichte, Religion und Kunst unterrichtet.
Klingt anstrengend.
Um das Bildungssystem der damaligen Zeit zu verstehen, muss man 2 Dinge unterscheiden. Du kannst es dir denken, Jungen und Mädchen werden unterschiedlich erzogen und die Ausbildung der Oberschicht unterscheidet sich stark von der der einfachen Bevölkerung. Jungen aus senatorischen Familien durchlaufen meist mehrere Bildungsstufen. Zunächst lernen sie im Haus der Familien die Grundlagen. Eine Amme kümmert sich um die Kinder und später begleitet ein sogenannter Pädagogus, ein gebildeter griechischer Sklave oder Freigelassener meist, den Jungen oder die Jungen zum Unterricht. Mit etwa 7 Jahren dann, wo wir heute ja, oder mit 6, 7 kommen wir ja in die Grundschule, bei denen auch in dem Alter, beginnt der eigentliche Schulunterricht. Bei einem Lehrer, einem Literator. Da lernen die Jungen lesen, schreiben und rechnen. Und der Unterricht findet in Rom oft in gemieteten Räumen statt, in überdachten Höfen, manchmal sogar in offenen Säulengängen oder auf Marktplätzen. Also keine staatlichen Schulgebäude wie heute. Und dabei sitzen die Schüler auf einfachen Bänken und schreiben auf Wachstafeln. Danach folgt der Unterricht beim Grammatikus, einem sehr gebildeten Lehrer. Und dort stehen Literatur, Geschichte und griechische Sprache im Mittelpunkt. Dann beginnt die wichtigste Ausbildungsstufe. Was glaubst du, kommt jetzt?
Kämpfen und Schwertkampf und so Sachen?
Da kommt ein Fach, was wir heute nicht mehr kennen. Rhetorik.
Ach ja, stimmt.
Die jungen Männer lernen hier die Kunst der überzeugenden Rede. Das ist im alten Rom extrem wichtig. Wer politisch etwas werden will, muss sich ausdrücken können. Vor Gericht, im Senat, vor den Menschen in der Stadt. Und die Jugendlichen üben deshalb schon früh Reden verfassen, Reden halten und sie messen sich gegenseitig in Streitgespräche, tauschen politische Argumente aus. Das nannte man Deklamationen. Und auch Mädchen aus einflussreichen Familien wachsen am Rand dieser Sprache der Macht auf. In vielen dieser reichen Familien gibt es ganz berühmte Redner als Grammatik- oder Rhetoriklehrer. Agrippina und ihre Schwester bleiben stets im Hausunterricht. Also die gehen jetzt nicht in sogenannte Schulen, ne? Also nicht mit einer Gruppe von fremden Kindern. Aber die Fächer gleichen sich doch in der Regel. Eine formale politische Ausbildung in Rhetorik ist aber nicht vorgesehen, da ja Frauen im römischen Staat keine Ämter bekleiden dürfen. Übrigens gehört auch, die fand ich ganz interessant, die kulturelle Bildung zur Erziehung der römischen Elite. Und dabei spielt vor allem die griechische Kultur und ihr Einfluss eine große Rolle. Denn viele der Lehrer im alten Rom stammen aus dem griechischen Kulturraum, und mit diesen Lehrern kommen auch griechische Vorstellungen von Bildung nach Rom. Und Kinder wohlhabender Familien lernen jetzt ganz häufig Musik und Gesang und den Umgang mit Gedichten. Und besonders verbreitet ist das Spiel auf Saiteninstrumenten wie der sogenannten Lyra, die gibt es auch heute noch. Dabei geht es natürlich jetzt nicht darum, professionelle Musikerinnen und Musiker auszubilden, sondern Musik gilt vor allem für Frauen als Teil einer gewissen Kultiviertheit. Kinder der römischen Elite lernen dabei auch zeichnen und entwickeln so ein Gefühl für Kunst und Formen. Doch das eigentliche Herstellen von Kunstwerken gilt in Rom eher als Aufgabe von Handwerkern, nicht von Senatorensöhnen. Gebildete Römerinnen und Römer sollen auch Verse verstehen, Gedichte rezitieren können und ein Gefühl für Rhythmus und Sprache entwickeln. Diese Fähigkeiten gelten vor allem für Frauen wie Agrippina als Teil einer gepflegten Lebensführung. In den Häusern der römischen Oberschicht befinden sich übrigens neben vielen Schriftrollen oft auch zahlreiche Kunstwerke, und zwar fast alle aus Griechenland. Griechische Statuen, Büsten berühmter Vorfahren, aber dann auch neue Wandmalereien oder Mosaike. Agrippina die Jüngere und ihre Geschwister wachsen also in einer Umgebung auf, in der die Kunst allgegenwärtig ist und lernen früh, Kunstwerke zu erkennen und zu schätzen. Für die Mehrheit der Menschen im Römischen Reich sieht die Bildung jedoch ganz anders aus. Freie Bürgerkinder besuchen höchstens eine einfache Grundschule, in der sie lesen, schreiben und rechnen lernen. Danach beginnt für sie eine praktische Ausbildung im Beruf der Familie. Und dann gibt es ja noch eine Form von Menschen.
Die Sklaven.
Genau. Und die Kinder von Sklaven erhalten in der Regel keine schulische Ausbildung. Sie werden früh zur Arbeit eingesetzt, allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. In wohlhabenden Haushalten werden nämlich einige Sklaven gezielt entsprechend ihrer Begabungen ausgebildet, etwa als Schreiber, als Lehrer oder Verwalter. Agrippina die Ältere, gerät im Laufe der Jahre zunehmend in Konflikt mit ihrem Quasi-Onkel Tiberius. Wir erinnern uns, der war ja adoptiert, deswegen Quasi-Onkel. Sie verteidigt nämlich stets vehement das Andenken ihres geliebten verstorbenen Mannes Germanicus und tritt auch weiterhin generell außergewöhnlich selbstbewusst auf. Zu vehement und zu selbstbewusst für den argwöhnischen Tiberius. Im Jahr 29 nach Christus wird Agrippina die Ältere schließlich auf eine Insel verbannt, nach Pandateira. Das liegt heute im Tyrrhenischen Meer vor der Küste Italiens zwischen Rom und Neapel. Dort verbringt sie ihre Zeit zwar nicht in einem Gefängnis mit Mauern, aber es ist eine Insel, von der es für sie kein Zurück nach Rom gibt. Die Verbannten dort leben zwar nicht in Zellen, sondern in einfachen Häusern, oft auch begleitet von Dienern oder Sklaven, aber sie stehen unter ständiger Aufsicht, dürfen die Insel nicht verlassen und sind vollständig vom politischen Leben und ihren Familien in Rom abgeschnitten. Offiziell wird Agrippina der Älteren Illoyalität gegenüber dem Kaiser vorgeworfen. Und ihre Tochter Agrippina die Jüngere ist damals 14 Jahre alt.
Was da alles schon passiert ist in ihrem Leben, ne? Das ist absolut Wahnsinn.
Ja, und das geht auch so weiter. Auch zwei ihrer älteren Brüder, die heißen, Namen doppeln sich hier immer, deswegen habe ich gesagt, du kannst gerne mal mitschreiben, Nero und Drusus, geraten unter Kaiser Tiberius in politische Querelen. Beide sind ja auch für Tiberius als potenzielle Thronfolger gefährlich, die ihn entmachten könnten. Ihr Bruder Nero wird verhaftet und vermutlich zum Selbstmord gezwungen. Und ihr Bruder Drusus wird ebenfalls verhaftet und im Palastgefängnis auf dem Palatin, einem der sieben Hügel, festgehalten. Und dort stirbt er 33 nach Christus vermutlich durch Hunger, nachdem man ihn dort jahrelang festhielt. Tacitus berichtet sogar, dass Drusus aus Verzweiflung Stroh...
Oh Mama, jedes Mal! Lass es doch weg!
Das wird nicht besser.
Ist ja
daran.
Furchtbar, ich krieg Albträume
davon. Was hast du dir
davon
schon aufgeschrieben?
Ehrlich, ich kann nicht schlafen dann. Stell ich mir vor, wie der arme Mann jahrelang sein Stroh frisst wegen dir. Nicht lustig.
Ich kann es nicht mehr zurücknehmen, Laura. Du musst jetzt leider Albträume kriegen. Auch Agrippinas Mutter, Agrippina die Ältere, stirbt im Exil, isoliert, fern von Rom. Es könnte sein, dass sie sich vor Verzweiflung über den Tod ihrer Söhne zu Tode gehungert hat.
Das ist so frech. Das ist überhaupt nicht lustig.
Lachst du?
Nein, du hast das so gemein gesagt, weil du weißt, dass mich das so trifft.
Musst du weinen?
So frech.
Ja, und da ist dann Agrippina, als die beiden Brüder bzw. ihre Mutter sterben, 16 bzw. 18 Jahre alt. Also ich habe ja eben gesagt, unglaublich viele Schicksalsschläge, die sie auch prägen als Mensch. Aber noch vor der endgültigen Verbannung ihrer Mutter ereignet sich in ihrem Leben noch etwas, das ihr Leben einschneidet, verändert und ihre Kindheit beendet. Kannst du dir denken, was passiert?
Wird verheiratet?
Agrippina wird bereits im Alter von 13 Jahren verheiratet. Das war aber damals normal in dieser Oberschicht. Aus der heutigen Perspektive würden wir das als Kinderehe bezeichnen. Und ich merke selbst beim Lesen der Quellen zu diesem Skript immer wieder, wie schwer mir das fällt, das zu akzeptieren, weil wir ja heute ganz anders auf das Thema Kindheit und Schutz von Kindern und Jugendlichen gucken.
Dazu muss man natürlich sagen, dass Kinder heutzutage oder und Kinder in der damaligen Zeit nicht gleich waren. Die sind ja mussten ja viel früher erwachsen werden. Das heißt, schon der mentale Status, in dem die sich befunden haben, war nicht der gleiche wie irgendwie in den letzten 100 Jahren von 13-Jährigen.
Ja, heute ist ja in den meisten Ländern das Mindestalter für eine Eheschließung bei 18 Jahren. Aber ich habe dann auch mal recherchiert, als ich das gelesen habe, immer wieder gelesen habe, wie jung die Frauen der damaligen Zeit verheiratet wurden. Und es gibt tatsächlich gerade in den Nachrichten stehenden Iran die Regel, dass Mädchen dort im Iran mit 13 Jahren noch verheiratet werden dürfen. Das ist so schrecklich. Und auch in Ländern wie Sudan oder Jemen sind die Altersgrenzen für Verheiratung von Kindern wirklich nicht bei 18 Jahren, sondern sehr niedrig. Und auch in Staaten wie Niger oder Bangladesch sind Kinderehen zwar gesetzlich eingeschränkt oder verboten, kommen aber in der Praxis weiterhin vor. Und das, finde ich, macht sehr, sehr traurig. Zurück zu Agrippina der Jüngeren. Ihr Ehemann heißt Gnaeus Domitius Ahenobarbus.
Oh, das geht aber einfach von der Zunge.
Mhm. Habe ich auch gar nicht geübt zu sagen. Gnaeus Domitius Ahenobarbus ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein erwachsener Mann. Er ist wahrscheinlich schon um die 30 Jahre alt, also 16 bis 17 Jahre älter als die 13-jährige Agrippina. Er ist ein Mann aus altem, einflussreichen römischen Adel, Senator, und erreicht später sogar das Amt des Konsuls, also des höchsten Ranges, den ein römischer Politiker offiziell erreichen kann.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Agrippina ihre restliche Familie überlebt, weil sie den Schutz von ihrem Ehemann hat.
Ja, ich glaube auch, weil sie vielleicht nicht so als Konkurrentin von Tiberius angesehen wird. Sie ist 13 und sie wird praktisch klug verheiratet. Damit ist sie für ihn eher nützlich als gefährlich erstmal für Tiberius, ne? Und ihre Schwestern genauso. Aber es bedeutet für sie, klar, ein sehr frühes Erwachsenenwerden. Und es ist auch tatsächlich davon auszugehen, dass die Ehe nicht nur auf dem Papier besteht, sondern auch vollzogen wird, wie es damals üblich wird. Denn römische Ehen sind ja auf Fortpflanzung ausgerichtet. Also Agrippina soll Erben hervorbringen. Es gibt zwar keine Quellen, die Details beschreiben, doch in der römischen Elite bleiben solche Ehen selten symbolisch. Im Jahr 37 nach Christus stirbt jetzt Kaiser Tiberius im Alter von 77 Jahren, was ja für die damalige Zeit und die vielen vorzeitigen Tode mit seltsamem Hintergrund doch sehr alt ist. Aber sein Tod gibt jetzt Zeitgenossen auch wieder Rätsel auf, denn er hat sich seit Jahren aus Rom zurückgezogen und liegt jetzt auf der Insel Capri. Und als sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, bringt man ihn in eine Villa. Und einige antike Autoren berichten später, dass er bereits für tot gehalten worden sei. Und dann plötzlich kommt er wieder zu sich. Und daraufhin habe ein einflussreicher Prätorianerpräfekt, nämlich Marco, eingegriffen und hat den sterbenden Kaiser dann ersticken lassen, um den Machtwechsel auch wirklich zu sichern.
Was da abging bei denen, oder? Ich bin doch.
Und ich hatte ja auch eben über seine Mutter Livia Drusilla gesprochen. Hast du doch schon deinen Zettel fertig, Laura?
Ganzer Stammbaum. Wir müssen den ganzen Stammbaum verlinken zu dieser Folge, ist ja sonst.
Ja, ich schicke dir jetzt mal ein Foto. Jetzt mach den mal auf, Laura.
Ja, das jetzt, ja, okay. Okay, dann habe ich das jetzt die ganze Zeit vor mir, während wir sprechen.
Das verlinken wir dann auch wieder bei den unseren Social Media Account, ja, unter podcast.itstrue. Auch über Livia, das siehst du ja dann links von Tiberius, also seine Mutter, gibt es zahlreiche Gerüchte über von ihr angezettelte Intrigen, über Vergiftungen von politischen Rivalen. Also das ist wirklich, das zieht sich durch die ganze Geschichte.
Vielleicht war denen auch einfach langweilig und die haben sich den ganzen Tag überlegt, boah, wen kann ich als nächstes vergiften?
Als die Nachricht von Tiberius' Tod Rom erreicht, bricht unter vielen Menschen Jubel aus. Sein Nachfolger wird Agrippinas Bruder Gaius Caesar. Wir haben vorhin schon von ihm gehört, denn er ist immer noch bekannt unter seinem Spitznamen Caligula das Stiefelchen. Agrippina ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Als Sohn des beliebten Feldherrn Germanicus steht Caligula nun an der Spitze des Reiches. Viele Römer hoffen, dass mit ihm endlich eine neue Zeit beginnt und die düsteren Jahre des Tiberius enden. Caligula versucht, diese Hoffnung zu stärken. Er lässt zum Beispiel die sterblichen Überreste seiner Mutter und seiner Brüder nach Rom zurückbringen und im Mausoleum des Augustus beisetzen. Für viele Menschen ein starkes Zeichen. Der Sohn des Germanicus scheint gekommen zu sein, um alte Wunden zu heilen. Doch für den jungen Kaiser selbst ist die Situation alles andere als einfach. Er ist ja erst Mitte 20 und weiß schon genau, wie gefährlich die Nähe zur Macht sein kann. Und nun liegt plötzlich die Verantwortung für das gesamte Imperium in seinen Händen.
Der Arme, oder? Ist jünger als der Paul.
Ja. Für Agrippina und ihre noch lebenden Geschwister bedeutet dieser Machtwechsel eine dramatische Wende. Nach Jahren der Unsicherheit rücken Macht und damit auch Sicherheit wieder in greifbare Nähe. Im Dezember desselben Jahres, also 37 nach Christus, bringt Agrippina ein kleines Baby zur Welt. Es ist ein Junge und er erhält den Namen Lucius Domitius Ahenobarbus nach der Familie seines Vaters. Über Lucius' erste Lebensjahre wissen wir nur wenig. Er wächst wie früher seine Mutter Agrippina im Umfeld der römischen Aristokratie auf, umgeben von Ammen, Sklaven, Hauslehrern, Dienern. Ob Agrippina sich persönlich intensiv um ihren Sohn kümmert, lässt sich aus den Quellen kaum sicher sagen. Antike Autoren interessieren sich selten für das alltägliche Familienleben. Doch vieles spricht dafür, dass die frühe Verbindung zwischen Mutter und Sohn eng gewesen sein könnte. Zumal Lucius Agrippinas einziges Kind ist und bleibt. Mit der Geburt von Lucius verbindet sich später auch eine Geschichte, die in den antiken Quellen immer wieder erwähnt wird. Astrologen oder Seher sollen nämlich vorausgesagt haben, dass dieses Kind eines Tages Kaiser werden wird. Aber auch, dass dieses Kind eines Tages seine eigene Mutter töten werde. Was glaubst du, hat Agrippina daraufhin gesagt oder wie hat sie reagiert?
Keine Ahnung. Eigentlich haben die relativ ernst genommen, oder? Diese Orakel damals. Hm.
Könnte ja sein, dass sie ihn umbringen lässt, ne?
Naja, wir waren ja schon am Anfang der Geschichte.
Also sie hat gesagt, angeblich, dann soll er mich doch töten, solange er nur Kaiser wird.
Oha.
Ob dieser Satz jetzt wirklich gefallen ist, wissen wir natürlich nicht. Die antiken Historiker liebten ja dramatische Zuspitzungen. Aber die Geschichte zeigt, wie sehr in der römischen Welt an Vorzeichen, Prophezeiungen und göttliche Hinweise geglaubt wurde, wie du schon gesagt hast. Für die Menschen jener Zeit waren solche Sachen nämlich nicht bloß Geschichten. Auguren oder Astrologen oder Orakel, wie das von Delphi, gehörten selbstverständlich zur politischen Kultur des Reiches. Und selbst Kaiser ließen sich wichtige Entscheidungen durch Zeichen der Götter bestätigen. Und über dem Leben dieses Kindes scheint ja jetzt von Anfang an ein solches Zeichen zu stehen. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Ich erzähle heute deswegen so viel über das alte Rom und über die Antike, weil ich glaube, da nur wenn wir uns ein bisschen vorstellen können, wie die Menschen damals gelebt haben, können wir auch verstehen, warum Agrippina so handelt und spricht, wie sie handelt und spricht. Oder was für ein Mensch sie gewesen sein könnte. Aber es ist mir auch wichtig zu sagen, das weißt du, Laura, und die meisten der Hörerinnen, die uns schon länger hören, wissen das auch. Der Podcast hier ist ja unser Hobby. Und ich bin keine Historikerin oder so. Ich interessiere mich einfach für die Schicksale von Menschen, speziell von interessanten Frauen, für ihre Geschichten und was diese für uns bedeuten könnten. Wenn sich also mal ein Fehler einschleicht, gerne Bescheid sagen bei uns in den Kommentaren, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, werfen wir nun einen Blick auf Agrippinas Welt. Als Augustus im Jahr 14 nach Christus stirbt, umfasst das Römische Reich 5 Millionen Quadratkilometer. Das ist mehr als die Hälfte des heutigen Europas mit allen seinen Ländern. Ein riesiges Imperium also, das sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckt. Im Westen reicht das Herrschaftsgebiet bis zum Atlantik und nach Hispania, also Spanien. Im Nordosten bis an den Rhein und an die Donau. Das haben wir ja schon gehört am Anfang, ne? Im Osten bis nach Syrien und im Süden bis nach Nordafrika und Ägypten. Darüber haben wir auch schon kurz gesprochen.
Viele werden vielleicht auch die so eine Karte schon mal gesehen haben, wie sich das Römische Reich erstreckt hat in der Hochphase. Aber wir können es ja auch nochmal verlinken, ne?
Ja, das ist eine gute Idee. Das Mittelmeer ist somit vollständig vom römischen Gebiet umgeben. Mare Nostrum, unser Meer, sagen die Römer damals zum Mittelmeer. Was glaubst du, in diesem großen Gebiet, wie viele Menschen könnten da gelebt haben?
Ja, ein Bruchteil von dem, ne, was wir heute gewöhnt sind.
Also ich sag mal, wie viel die Weltbevölkerung geschätzt wird zu Zeiten um Jesu Geburt. Mhm. Die wird auf 300 Millionen Menschen geschätzt. Überleg mal im Vergleich zu heute.
300 Millionen, dann ist das wahrscheinlich gut und gerne die Hälfte oder sogar mehr.
50 bis 60 Millionen Menschen lebten damals wahrscheinlich. Also jeder fünfte Mensch.
Okay, krass. Da muss ja in China oder Asien generell schon viel los gewesen sein, ne?
Ja. Die Stadt Rom zählte zu Agrippinas Lebzeiten vermutlich ungefähr 1 Million Einwohner. Zwischen 25 und 30 Legionen sichern die Außengrenzen des Reiches. Jede Legion umfasst mehrere tausend Soldaten. Und etwas aus dieser Zeit ist auch bis heute sichtbar, nämlich viele unserer heutigen Verkehrswege folgen immer noch den Trassen der römischen Straßen.
Boah, ich habe mal ein Video gesehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es auch andere Nerds bei unseren Zuhörern und Zuhörern sowas gibt. Videos, wie die Römer ihre Straßen gebaut haben, weil eine der größten Errungenschaften der Römer ist ja, dass die Infrastruktur über ihr komplettes Gebiet gebracht haben. Und die haben extra neue Maschinen und neue Arten entwickelt, wie die diese Straßen gebaut haben. Und das ist so cool. Sowohl die Straßen als auch die Brücken, das muss man sich mal angucken.
Ja. Ohne Elektrizität, ne?
Mhm.
Also mit Menschen
richtig
oder mit
Tierkraft. Richtig gutes System haben die entwickelt.
Ja.
Ja.
Das siehst du ja auch an der Kriegsmaschinerie, was die schon mit ihren Katapulten alles erreichen konnten und so weiter. Ne? Ja, und dieses dichte Netz erstaunlich gut ausgebauter, befestigter Straßen verbindet Britannien mit Syrien und Hispanien mit dem Balkan. Ursprünglich alles für das Militär gebaut, damit Truppen schnell verlegt werden konnten, Grenzen gesichert und Nachschub zuverlässig transportiert wurde. Dieses Netz ist aber auch für die Versorgung eines riesigen Reiches von enormer Bedeutung. Getreide kommt aus Ägypten und versorgt die Hauptstadt. Gold und Silber aus Hispanien, also Spanien und dem Balkan. Alles fließt in die Staatskasse. Gold und Silber wird für Münzprägung, Waffen und Handel gebraucht. Rom ist also zu Lebzeiten Agrippinas militärisch überlegen, wirtschaftlich eng verflochten und administrativ gut organisiert. Aber ein zentrales Problem bleibt ungelöst. Nämlich die Nachfolge des Augustus des Kaisers ist nicht gesetzlich geregelt. Und hier kommt ein entscheidender Mechanismus ins Spiel. Laura, was könnte das sein?
Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das ist eine Senatsentscheidung. Also nee, die Römer müssen ja abstimmen. Die dürfen doch tatsächlich abstimmen schon, ne?
Es ist nicht gesetzlich geregelt, wie der Nachfolger, wie das sein könnte.
Wie kann das denn sein?
Also mit Augustus ist ja praktisch die Demokratie hinfällig. Das ist ja nur noch eine Proforma-Demokratie.
Ja.
Das haben wir ja schon gehört, ne? Jetzt haben die ja teilweise überhaupt keinen Nachfolger, der sich eignet. Und wir haben ja auch schon gehört, wie schnell die sich gegenseitig umbringen, weil sie Angst haben vor ihren potenziellen Nachfolgern und so weiter.
Also muss es ein Heersführer sein, weil meistens ist es ja dann durch die Person mit der meisten militärischen Macht gesichert.
Ja, du bist ganz nah dran. Kaiser Augustus selbst zum Beispiel hatte nur ein einziges Kind, eine Tochter. Und jetzt kommt das Instrument der Adoption ins Spiel.
Ach, das meinst du. Das hat ja auch der Cäsar schon gemacht, also Julius Cäsar. Mhm.
Genau, das hat eine Tradition. Und so ist auch Tiberius Kaiser geworden, ne? Weil der war nämlich der Stiefsohn von Augustus. Tiberius wird dabei nicht aus Überzeugung Augustus Nachfolger, sondern weil die Männer, die Augustus eigentlich als Erben vorgesehen hatten, vor ihm sterben. Also wir merken uns jetzt mal, Adoption schafft politische Kontinuität, wo biologische Linien fehlen. Und dieses Prinzip prägt eben die gesamte julisch-claudische Dynastie, über die wir gerade reden. Aber ausgenommen von der Nachfolge sind natürlich die Frauen.
Selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich.
Die sind einfach zu emotional, Mama, weißt du?
Ja, das kann man uns auch nicht zumuten. Wir sind auch zart beseitigt.
Das stimmt.
Ja, aber für die Stabilität der Dynastie sind die Frauen im kaiserlichen Haushalt unverzichtbar. Sie gebären ja schließlich die potenziellen Erben und verbinden mächtige Familien durch Heirat. So können sie durch Adoptionen Machtlinien aktiv mitgestalten, indem sie ihre Söhne strategisch geschickt positionieren und ihre Töchter strategisch geschickt verheiraten.
Das klingt einfach alles so anstrengend, ja. Das mächtigste Reich, alles, was sie haben könnten, und was machen sie sich gegenseitig die ganze Zeit vergiften? Haben die echt da nichts anderes zu tun?
Und verbannen.
Das ist wahrscheinlich im Exil, kannst du wenigstens ein bisschen chillen.
Für Frauen der römischen Oberschicht sind also Ehen politische Bündnisse. Stirbt ein Ehemann, heiratet die Witwe oft erneut. Und in diesem System lebt nun unsere Agrippina als Schwester von dem neu erwählten Kaiser Caligula. Caligula übrigens rückt jetzt seine drei noch lebenden Schwestern ungewöhnlich stark in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Einmal Agrippina, die älteste von den drei, mit 22 Jahren. Und dann gibt es noch Drusilla mit 21 Jahren und Livilla mit 19 Jahren.
das für blöde Namen? Drusilla und Livilla. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich die auch Drusilla nennen.
Ich finde, Agrippina und Livilla geht ja noch, aber Drusilla kommt uns doch heute doch befremdlich vor.
Ich hoffe, ich rette irgendwem mal das Leben und die Person sagt dann zu mir, du darfst meine erstgeborene Tochter benennen und dann nenne ich die Drusilla.
Überraschung. Du hast es versprochen, kleine Fee. Ja, die drei begleiten Caligula jetzt zum Beispiel zu öffentlichen Anlässen und sind oft an seiner Seite. Und ungewöhnlich ist, dass ihre Namen sogar auf Münzen entscheiden. Münzen sind nämlich im Römischen Reich mehr als nur Geld. Sie sind das, was heute vielleicht Bilder oder Medien wären, also Fotos. Jeder hält sie in der Hand und hier wird gezeigt, wer die Macht hat. Normalerweise sieht man auf diesen dann den Kaiser selbst oder den Adler zum Beispiel oder auch Götter oder Symbole der Macht. Aber Caligula lässt jetzt auch seine drei Schwestern da drauf prägen. Für Agrippina bedeutet diese neue Stellung erstmal echten Einfluss. Und wie genau sie diese neuen Möglichkeiten nutzt, ist nicht überliefert. Die Quellen bleiben hier sehr vage. Ich denke, dass sie vielleicht mal ganz vorsichtig agiert hat am Anfang, geprägt von dem, was sie erlebt hat mit ihrer Mutter und ihren Brüdern auch. Ihr wichtigstes Ziel ist es bestimmt erstmal, sich selbst und ihren zweijährigen Sohn zu schützen. Ihre Ehe ist dabei, wer hätte es gedacht, nicht glücklich.
Was?
Ja.
Nur weil er doppelt so alt ist?
Oh, nur weil es eine arrangierte Ehe war? Agrippinas Ehemann, der Senator Gnaeus Domitius Ahenobarbus, hat einen, nennen wir es, zweifelhaften Ruf. Antike Autoren berichten zum Beispiel von verschiedenen Anklagen und Skandalen in seinem Leben. Unter anderem wird ihm eine inzestuöse Beziehung mit seiner eigenen Schwester Domitia Lepidia nachgesagt.
Oh nein, cringe.
Der gute Ahenobarbus gilt als schwierige und hochmütige Persönlichkeit. Tacitus beschreibt ihn später als brutal und arrogant. Und Sueten überliefert sogar einen Satz, den er angeblich bei der Geburt seines Sohnes gesagt haben soll. Aus mir und Agrippina kann nichts anderes entstehen als ein öffentliches Unheil für die Menschheit.
Um Gottes Willen. Ich hoffe, den hat sie vergiftet. Wie lange macht das, bis er stirbt?
Das sage ich gleich noch. Jetzt gucken wir aber erst noch mal ganz kurz auf Claudius. Claudius ist als Mensch ebenso wie Ahenobarbus unstet und wirkt auch oft getrieben. Und das merkt man auch an seinen Ehen.
Warte mal, wer war jetzt Claudius nochmal?
Der neue Kaiser, Laura.
Ach, entschuldige, ich dachte Caligula.
Ich habe doch gesagt, Laura, das war meine Anweisung. Du sollst dir einen Stift hinlegen und sollst dir die ganzen Namen notieren und wer was ist.
Ja, es tut mir leid.
Und was machst du? Ich sehe es, ja.
Mama, ich dachte Caligula und dann sagst du auf einmal Claudius.
Laura, und erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, was du gerade machst, statt dir die Namen aufzuschreiben.
Nee, das lassen wir raus.
Die Laura, die lackiert sich gerade ihre Fingernägel. Na, gut.
Aber wir können noch mal klatschen.
Nee, wir machen das jetzt weiter, das schneide ich auf keinen Fall raus. Claudius oder eben Caligula mit Spitznamen ist als Mensch und Herrscher auch sehr unstet und wirkt oft getrieben. Das merkt man auch an seinen Ehen. Mit 25 Jahren heiratet er um 33 nach Christus seine erste Frau, Junia Claudilla. Sie stirbt wenige Jahre später, wahrscheinlich bei oder nach einer Geburt. Es war ja damals leider für Frauen ein häufiger Todesfall. Claudius scheint aber dafür vor allem eine andere Beziehung wichtig zu sein. Wir haben es ja schon gehört, die Beziehung zu seiner Schwester und da besonders zu seiner Schwester Drusilla. Die mit dem schönen Namen.
Die klingt einfach wie ein Bösewicht, tut mir leid.
Antike Autoren schildern eine außergewöhnliche Nähe zwischen den beiden.
Och, hör doch mal auf.
Manche gehen so weit, von einer möglicherweise incestuösen großen.
Können doch nicht alle incestuös gewesen sein damals, geht so nicht.
Verdorben war das Kaiserhaus. Aber das ist nicht sicher. Sicher ist eben nur, dass Drusilla am Hofe unter den Schwestern nochmal eine besondere Stellung einnimmt und dass Caligula sie immer wieder auffallend hervorhebt, noch mehr als die beiden anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Agrippina vielleicht ein bisschen befremdlich gewesen war. Sie steht ihrem Bruder zwar ebenfalls nahe, aber sie sieht schon, wie ihre mittlere Schwester bevorzugt wird. Und dann, am 10. Juni 38 nach Christus, stirbt Drusilla ganz plötzlich. Ihr unerwarteter Tod trifft Caligula schwer. Er trauert sehr um sie und nach ihrer Beerdigung lässt er sie sogar vergöttlichen. Aus Drusilla wird Divina Drusilla, die göttliche Drusilla. Ich denke mir, auch für Agrippina war Drusillas Tod sehr bedrückend, will ich es mal nennen. Seitens Claudius, also Caligula, folgen in dieser Zeit dann noch mehrere Ehen in rascher Folge. Er heiratet noch Livia Orestilla, ich sag dir mal immer die schönen Namen. Die Ehe löst er wieder auf, nach wenigen Monaten. Und 38 nach Christus folgt die Ehe mit Lollia Paulina, ebenfalls bald wieder gelöst.
Die Namen.
Erst mit seiner nächsten Frau, Melonia Caesonia.
Du denkst dir doch gerade irgendwelche Namen raus und sagst dir einfach so.
Nein,
und das ist alles historisch belegt. Schlawina Pavina.
Laura.
Entschuldige.
Laura gab es ja damals auch schon, die Lorenzia,
bitteschön.
Gibt es ja auch das Lied, Laurentia, liebe Laurentia, mein. Aber das kommt nicht aus der Zeit. Also, mit seiner nächsten Frau, Melonia Caesonia, bekommt er 39 nach Christus eine Tochter. Damals ist er 27 Jahre alt.
Wo darf ich den Namen raten? Von der Tochter?
Habe ich mir tatsächlich nicht notiert.
Oh, ach, tragisch.
Dieser Fehler. Ich glaube aber gleich, sage ich ihn nochmal. In diesem Jahr verändert sich auch ganz allmählich die Stimmung am Hof. Und Caligula wird immer misstrauischer. Er beginnt in seinem Umfeld nach potenziellen Gegnern zu suchen und wittert überall Verschwörungen. Auch Agrippina erlebt diesen Wandel ihres Bruders aus nächster Nähe. Die Atmosphäre verändert sich und Nähe zu ihm bedeutet jetzt nicht mehr Schutz. Caligula wirkt immer unberechenbarer. Antike Quellen berichten, er habe darüber nachgedacht, sein Lieblingspferd zum Konsul zu machen. Ob das ernst gemeint ist oder eine Provokation dem Senat gegenüber, lässt sich heute nicht sicher sagen. Ich denke mir, für Agrippina und auch für Livilla war das schwer auszuhalten. Kurz zuvor noch im Mittelpunkt, geprägt auf Münzen, öffentlich mit dem Herrscher verbunden, wendet er sich nun wieder ab von den beiden. Jetzt wird eine Verschwörung aufgedeckt. Und als Beteiligte verdächtigt Claudius Marcus Lepidus, das ist der Witwer Drusillas, sowie Agrippina und Livilla, seine beiden letzten Schwestern. Ob sie tatsächlich beteiligt waren, lässt sich nicht sagen. Einige Historiker gehen davon aus, dass es auf jeden Fall Widerstand gegen seine Art zu herrschen gab. Spannungen im Machtapparat und in der Familie könnten schon den Nährboden für eine solche Verschwörung mit Beteiligung der beiden Schwestern bereitet haben. Andere Historiker vermuten aber, dass der Kaiser selbst solche Anklagen erfindet, um mögliche Rivalen auszuschalten. Klar ist, er will Agrippina und Livilla jetzt auf einmal loswerden. Und er lässt sie verhaften und verbannen.
Ach, Mann, das ist ja was ganz Neues. Wahrscheinlich hat die dreimal geklatscht, als sie schon wieder verbannt wurde. Hey!
Die Arme, ne? Was, überleg mal, wie die ihr Leben bis jetzt war.
Ja, und die ist auch noch so jung. Wie gesagt, ich denke, echt im Exil muss es angenehmer gewesen sein, als da am Hof oder in Rom selbst.
Ja, ich weiß es nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, inzwischen liegen wir schon deutlich über eine Stunde Aufnahmezeit. Deshalb haben wir uns entschieden, diese spannende Geschichte in zwei Teile aufzuteilen. Wie es für Agrippina weitergeht, hört ihr also in einem zweiten Teil. Und glaubt mir, der gefährlichste und dramatischste Abschnitt ihres Lebens beginnt eigentlich erst jetzt. Hört also in wenigen Tagen unbedingt rein in Teil 2 unserer Podcast-Folge über Agrippina.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.